von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich werde mit Ihnen heute ein Thema besprechen, dessen Erforschung ganze Bücherregale füllt. Viele schlaue Männer und Frauen haben versucht, dieses Thema in seiner Gesamtheit zu erfassen. Ob es da jemand tatsächlich mal geschafft hat, ist mir nicht bekannt. Ich werde es heute auch nicht komplett schaffen. Bei der Recherche für den heutigen Tag bin ich auf Dutzende Ansätze gestoßen. Wissenschaftliche Erklärungen, ja sogar die Psychologie und die Ökonomie haben die Zeit untersucht und Theorien entwickelt. Die griechischen Philosophen unter Heraklit sahen Zeit als einen dynamischen Fluss. Aristoteles verband den Begriff der Zeit mit Veränderung. Zeit ist das Maß der Bewegung. Ich werde heute Ihnen ein kleines Bibelstudium zu Gehör bringen. Ich empfehle Ihnen, die Stellen mitzuschreiben. Die ersten zwei Teile werden ein bisschen technisch. Der dritte Teil braucht dann Ihre Fantasie. Teil 1, die Zeit. Wikipedia sagt Folgendes zum Thema Zeit. Die Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen, hat also eine eindeutige, nicht umkehrbare Richtung. Mit Hilfe der physikalischen Prinzipien der Thermodynamik kann diese Richtung als Zunahme der Entropie, das heißt der Unordnung in einem abgeschlossenen System, bestimmt werden. Aus der philosophischen Perspektive beschreibt die Zeit das Fortschreiten der Gegenwart, von der Vergangenheit kommend und zur Zukunft hinführend. Für die quantitative Angabe einer Zeit wird unterschieden in eine Zeitspanne, deren Nullpunkt durch ein spezielles, jeweils einzeln bekanntes Ereignis festgelegt ist und einen Zeitpunkt in Bezug zu dem willkürlich festgelegten, aber durch Konvention bekannten Nullpunkt. Zum Beispiel Christi Geburt oder Mitternacht, der 11. September wurde auch benutzt. Zur Angabe eines Zeitpunkts werden dann das Kalenderdatum und die Uhrzeit verwendet. Neben der Relativitätstheorie, in der Zeit mit dem dreidimensionalen Raum eine vierte Dimension bildet, hatte Albert Einstein auch Folgendes über die Zeit zu sagen. Zeit ist das, was man an der Uhr abliest. Was mir heute nicht gelingen wird, aber diese Idee mit der vierdimensionalen Zeit, beziehungsweise der Zeit als vierten Dimension, ist sehr interessant, da kommen wir noch drauf. Also egal, wie man es jetzt dreht und wendet, die Zeit betrifft uns alle und ist dennoch schwer zu erfassen. Und wie sollte es auch? Zwar geben uns Instrumente wie Uhren und Kalender immer einen Orientierungspunkt, aber ohne diese fällt es uns schwer, den sturen Lauf der Zeit von der Vergangenheit über das Jetzt in die Zukunft überhaupt zu erfassen. Leben tun wir immer nur im Hier und Jetzt. Wir schwelgen in Erinnerungen an Vergangenes und schauen voller Erwartungen in die Zukunft. Die Zeit steht oftmals im Zusammenhang mit den Prüfungen, in denen wir uns befinden. Es mag sich um Geduld handeln, die Gott von uns sehen will. Oder es ist Ungeduld, die uns blind für die kleinen, aber entscheidenden Dinge machen mag. In anderen Tagen ist es wahrgenommener Stress, der uns so lähmt, dass wir die Zeit gar verschwenden. In vielen Fällen nutzen wir die Zeit nicht so, wie Gott es sich für uns wünscht. Gott setzt den umsichtigen Gebrauch der Zeit mit Weisheit gleich. Schlagen Sie bitte für die erste Bibelstelle mit mir gemeinsam auf Epheser, Kapitel 5 und Vers 16. Der Brief des Paulus an die Epheser, Kapitel 5 und Vers 16, was ich aus der Menge Bibel entnehmen werde. Epheser 5, Vers 16, wo wir lesen, achtet also genau darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit auskauft, denn die Tage sind böse. Der Stoiker Seneca drückt es etwas allgemeiner aus. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Eindeutig ist, dass die Zeit ein kostbares Gut ist und deren weiser und sorgsamer Gebrauch von wahren Christen immer und immer wieder verlangt wird. Ziehen wir hierzu die Strong's Exhaustive Concordance of the Bible in Verbindung mit der Elberfelder Bibel einmal zu Rate. Im Neuen Testament werden 6 verschiedene Wörter mit Zeit übersetzt. Da haben wir einmal das Wort Chronos, man denke an Chronometer, kommt 54 Mal vor, wird 44 Mal in der Elberfelder Bibel mit Zeit übersetzt. Dann haben wir das Wort Kairos, K-A-I-R-O-S, kommt 86 Mal vor und 82 Mal als Zeit verwendet. Und dann haben wir das Wort Aion, A-I-O-N. 124 Mal kommt dieses Wort vor, meistens mit Ewigkeit übersetzt, einmal mit Zeit. Ferner gibt es dann noch Hora, man könnte an Stunde, an Hour denken im Englischen. Das wird 5-mal gebraucht. Das Wort Genea, das wird meistens als Geschlecht übersetzt, mit 2-mal gebraucht als Zeit. Und das Wort Hemera wird nur einmal gebraucht und meistens mit Tag übersetzt. Wir besprechen heute nur die 3 erstgenannten Wörter, um uns einer biblischen Definition der Zeit anzunähern, aufgrund der Zeit. Und wir werden die jeweiligen Eigenschaften betrachten. Das erste Wort ist Chronos. Chrons. Chrons, pardon. Chronos kann einen Zeitpunkt beschreiben. Schlagen Sie mir dazu auf Galater 4 und Vers 4. Wenn Sie in Epheser waren, gehen Sie einfach einen Brief zurück. Galater 4 und Vers 4, wo wir in der Hoffnung für alle lesen. Galater 4, Vers 4. Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Ein weiteres Beispiel finden wir im Buch Lukas. Lukas, gehen Sie ins vierte Kapitel und wir lesen den Vers 5. Lukas 4 und Vers 5, wo wir lesen, und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Nun, Chronos kann auch eine Zeitspanne beschreiben. Wir bleiben im Buch Lukas und wechseln ins 18. Kapitel. Lukas Kapitel 18 und Vers 4, wo wir von Zeit als Spanne lesen. Hier lesen wir, lange Zeit wollte er nicht, schließlich aber dachte er bei sich. Und wir nehmen noch eine Stelle aus dem Buch Lukas, zurück ins erste Kapitel, Lukas 1, 57. Lukas 1 und Vers 57. Diesmal aus der Schlachterbibel. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, die sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. So viel zum Wort Chronos, kommen wir zum Wort Kairos, K-A-I-R-O-S. Kairos beschreibt meistens die rechte oder richtige Zeit oder eine Gelegenheit. Wir bleiben weiter im Buch Lukas und schlagen das 12. Kapitel auf, Lukas 12 und Vers 42. Lukas 12, 42, wo wir auch in der Schlachterbibel lesen. Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Und ein weiteres Beispiel über die Richtigkeit der Zeit in 1. Petrus, Kapitel 5 und Vers 6. 1. Petrus, Kapitel 5 und Vers 6. Wo wir lesen, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das dritte Wort, was wir heute erwähnen werden, ist das Wort Aion. Wie gesagt, wird nur einmal als Zeit verwendet. Diesen Vers lesen wir jetzt auch gleich und wir wechseln ins Buch Judas. Das Buch Judas hat nur ein Kapitel und wir lesen den Vers 25. Das ist aus der Schlachter. Nein, pardon, das ist aus der Luther 84. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unserem Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, hier ist das Wort Aionos gebraucht, jetzt und in alle Ewigkeit. Und hier ist das Wort Aionas gebraucht, beides verwandte Formen und Sie sehen, einmal mit Zeit und einmal mit Ewigkeit übersetzt. Dies ist laut Strongs der einzige Vers in der Elberfelder Bibel, in dem eine Form des Wortes Aion mit Zeit übertragen wird. Mehr zur Verwendung dieses Wortes dann im zweiten Teil. Zur abschließenden Definition der Zeit erlaube ich mir, ein Rätsel zu zitieren, das Herr Intlerkofer vor 3 Jahren in einer ausgezeichneten Kurzpredigt vorgetragen hat. Die Lösung des Rätsels war gleichzeitig auch der Titel der Kurzpredigt, die Zeit. Etwas, das alles und jeden verschlingt. Baum, der rauscht, Vogel, der singt. Frisst Eisen, zermalmt den härtesten Stein. Zerbeißt jedes Schwert, zerbricht jeden Schrein. Schlägt Könige nieder, schleift ihren Palast, trägt mächtigen Fels fort als leichte Last. Wir stellen also fest, dass ausschließlich physische Dinge der Zeit unterworfen sind. Man könnte demnach sagen, und das ist diese Definition mit der vierdimensionalen Raumzeit, die Zeit ist eine Eigenschaft der physischen Welt. Die physische Welt ist das, was wir vor unseren Augen sehen können. Die Geistwelt dagegen ist unsichtbar. Und wir finden dies auch in der Bibel bestätigt. Schlagen Sie mit mir auf 2. Korinther 4. 2. Korinther 4. Und wir lesen Vers 18. 2. Korinther 4, Vers 18. Denn das, was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Die Geistwelt ist ewig. Sie und ich sind im Lauf der Zeit ausgesetzt. Wir altern, ebenso wie alles, was wir um uns herum betrachten können. Die gesamte physische Welt zerfällt. Es ist buchstäblich nur eine Frage der Zeit, bis unser gesamtes Universum ein Ende findet. Für Gott trifft das alles nicht zu. Er hat nicht nur genügend Zeit, er besitzt die Zeit sogar, weil er sie erschaffen hat. Er ist von der Zeit nicht im geringsten betroffen. Wenn wir lesen, dass ein Tag für Gott wie 1000 Jahre für den Menschen ist, wir können das lesen in Psalm 90,4 und in 2. Petrus 3,8, dann ist das nicht etwa ein buchstäbliches Verhältnis von Lebensjahren, sondern vielmehr eine Erklärung seines Planes für die Menschheit. Auf diese Weise offenbart uns Gott durch die 6-Tage-Woche und den Sabbat den zeitlichen Rahmen seines meisterhaften Planes. In 2. Petrus 3,8, jetzt schlagen Sie es bitte doch auf, lesen wir das zugrunde liegende Prinzip. 2. Petrus, Kapitel 3, und wir lesen Vers 8. Eins sei euch aber nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Die Mehrheit der deutschen Bibelversionen überträgt das griechische Wort hos, H-O-S, mit wie. Jedoch kann es auch mit ungefähr oder mit etwa übersetzt werden. Es ist also ungefähr 6000 Jahre der Selbstregierung, die Gott den Menschen gestattet hat. Mit dem anschließenden 7. Jahrtausend, dem Millennium. So viel zu Teil 1, die Zeit. Kommen wir zu Teil 2, die Ewigkeit. Denn Gott spricht in der Bibel noch von einer anderen Art der Zeit. Wir lesen über die Ewigkeit. Diese scheint nicht per se kostbar zu sein, weil sie ja nicht knapp ist. Aber gleichzeitig scheint sie uns auch noch nicht zu betreffen. In der Bibel wird der Begriff Ewigkeit hauptsächlich auf Gott und seine Werke angewandt. Entweder Dinge oder Wesen aus der Geistwelt, die er erschaffen hat, oder Ausdrücke seiner Autorität als Herrscher, wie sein Gesetz oder seinen Ratschluss. Und schließlich auch Charakterzüge, die ihn beschreiben. Gott ist der Ewige. Schlagen Sie mit mir auf Römer 16, Vers 26. Römer 16 und Vers 26. Römer 16, 26, wo wir lesen, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Und das ist auch der Grund für die Namensgebung unserer Kirche. In Johannes 17,11 lesen wir, Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Gott ist der Ewige, wir sind die Kirche des ewigen Gottes. Als Einschub lassen Sie mich darauf hinweisen, dass der Begriff Ewigkeit oder ewig durchaus auch auf Menschen angewandt wird. Schlagen wir dazu auf 2. Mose, wir gehen ins Alte Testament, 2. Mose, Kapitel 21 und die Verse 5 bis 6. 2. Mose 21 und die Verse 5 bis 6. Diesmal entnommen aus der Elberfelder Bibel. Falls aber der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht als Freier ausziehen, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Türpfosten stellen und sein Herr soll ihm das Ohr in einem Pfriemen durchbohren, dann soll er ihm für ewig dienen. Nun, offensichtlich ist es eine Zeit, die enden wird, spätestens mit dem Tod des Sklaven. In solchen Fällen kann das Wort Ewigkeit eine begrenzte Zeitspanne beschreiben, die so lange anhält, wie gewisse Konditionen bestehen, aber aufhört, wenn die Konditionen auch beendet sind. Das wird nicht als eine Ewigkeit im Sinne einer Unendlichkeit aufgefasst, sondern es ist eine Zeitspanne, die möglicherweise mit dem physischen Tod endet, oder es ist aber auch eine lange Zeit im Verhältnis zur Gesamtzeit. Wenn jemand, der 60 Jahre alt ist, seit 45 Jahren in seinem Beruf arbeitet, dann sagt man, der macht das schon ewig. Und manchmal wartet man irgendwo aufs Essen und man denkt sich, das dauert aber ewig. Ein weiteres Beispiel für eine auf Menschen angewandte Ewigkeit, die nicht mit der Unendlichkeit gleichzusetzen ist, mit der Gott aber immer wieder in Verbindung gebracht wird, ist die sogenannte höfische Formel. In Nehemia 2,3, brauchen Sie nicht aufschlagen, da liest man zum Beispiel, der König lebe ewig. Das hat auch Daniel gesagt, der König lebe ewig, aber natürlich lebt dieser König nicht ewig. Schlagen wir also die Brücke von der Zeitlichkeit zur Ewigkeit und vollenden unsere Besprechung der mit Zeit übertragenen Wörter im Neuen Testament. Schlagen Sie mit mir noch auf das Buch Lukas. Das Buch Lukas, und wir gehen in das 18. Kapitel und lesen die Verse 29 bis 30. Lukas 18 beginnt in Vers 29, und ich werde diesen Vers aus der Schlachterbibel nehmen, wo wir lesen: Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen wird, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge, in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Achten wir darauf, dass hier ein weiterer Begriff zu der Kairo-Zeit verwendet und dazu in Beziehung gesetzt wird. Die zukünftige Weltzeit, eine Übersetzung des Wortes Aioni, eine Form von Aion, in der wir das ewige Leben empfangen, was wiederum eine Übersetzung des zugehörigen Adjektivs Aionon ist. Wir sprechen hier also von der Ewigkeit. Man kann das auch mit Unendlichkeit oder Unbegrenztheit ausdrücken. Welche Dinge finden wir in der Bibel mit dem Wort Aion verbunden, wenn es die Unendlichkeit im Sinne von einer Zeitlosigkeit bezeichnet? Schlagen wir auf 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 25. 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 25, wo wir lesen: Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Wir sehen also, das Wort Gottes ist mit Ewigkeit verknüpft. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel die Gerechtigkeit Gottes. Wir gehen ins 2. Korinther, wir bleiben im Neuen Testament, gehen in 2. Korinther, Kapitel 9 und Vers 9, wo wir lesen: Er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Also die Gerechtigkeit Gottes wird ebenfalls mit der Ewigkeit gleichgesetzt. Und wir wechseln zu 2. Johannes und lesen Vers 2, auch ein Buch mit nur einem Kapitel. Nicht weniger wichtig, sondern mit mehr Durchschlagskraft. 2. Johannes 2, diesmal aus der Mengebibel. 2. Johannes 2. Um der Wahrheit willen, die dauernd in uns wohnt und in unserer Mitte sein wird in Ewigkeit. Also wir sehen auch Gottes Wahrheit besteht in Ewigkeit. Eine Wahrheit, an die wir teilhaben dürfen. Nun, wir haben schon in Teil 1 gesehen, dass die Zeit für uns schwer zu fassen ist. Ohne Uhr und Kalender wären wir aufgeschmissen. Die Zeit wird je nach Gemütszustand komplett unterschiedlich wahrgenommen. Einstein sprach von der Relativität der Zeit. Im Schlaf nehmen wir sie gar nicht wahr. Im Traum dagegen kann sie uns unglaublich lang oder unglaublich kurz vorkommen, je nachdem, ob es ein guter Traum oder ein böser Traum ist. Aber was ist mit der Ewigkeit? Können wir das Konzept überhaupt begreifen? Wir sind dem ständigen Wechsel unterworfen. Der Tag, die Nacht, wir atmen ein, wir atmen aus. Wir sind gelangweilt oder angespannt, fühlen uns schlecht oder gut. Wir sind auf Arbeit oder am Strand. Aber wie sollen wir bei dieser Subjektivität der von uns empfundenen Zeit überhaupt ein Gefühl für die Ewigkeit entwickeln? Allein die Tatsache, dass wir überhaupt eine Vorstellung des Konzepts der Ewigkeit haben, ist ein Beleg für Gottes Existenz. In seiner 2012 aufgenommenen Predigt Gottesbeweise, gibt es sie wirklich? Führt hier Norbert Link folgende Gedanken des französischen Philosophen René Descartes an. Dem unvollkommenen Wesen Mensch kann die Idee der Vollkommenheit nur von einem vollkommenen Wesen ins Herz gelegt worden sein. Es ist also Gott selbst, der dem Menschen das Konzept seiner Existenz erst eingeben muss. Lesen wir dazu einen Vers aus Apostelgeschichte 17. Apostelgeschichte 17, und wir lesen die Verse 23 bis 24. Apostelgeschichte 17. Beginnt in Vers 23. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen. Und ich fand einen Altar, auf dem geschrieben stand: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die mit Hand gemacht sind. Die Ewigkeit ist Teil der vollkommenen Natur Gottes. Und auch hier finden wir die Bestätigung dieses philosophischen Gottesbeweises von Herrn Descartes in der Bibel. Wir gehen ins Alte Testament und schlagen das Buch Prediger auf. Prediger 3. Prediger 3, und wir lesen Vers 11. Prediger 3, Vers 11. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Wir sehen also, dass der Mensch zwar eine Vorstellung, eine Idee der Ewigkeit hat, man redet von der Ewigkeit. Man könnte sogar sagen, wir haben eine Sehnsucht danach. Die Hoffnung für alle, schreibt hier in Apostelgeschichte, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber man muss natürlich damit beginnen, Gott zu suchen, wenn man ihn in seinem Leben erkennt. Nur dann ist es möglich, dass er einem Stück für Stück den Teil seines Werkes offenbart. Trotz der Tatsache, dass Gott uns diese Vorstellung ins Herz gelegt hat und wir als wahre Christen glauben, was er uns in seinem Wort offenbart, ist es dennoch sehr schwer, eine Vorstellung der Ewigkeit zu erlangen. Ein Problem daran ist, dass die Ewigkeit ja nicht nur in die Zukunft reicht, sondern die reicht auch zurück in die Vergangenheit. Besser gesagt, reicht die Ewigkeit über beides hinaus. Sich eine nicht enden wollende Zukunft vorzustellen, das mag ja mit Fantasie noch möglich sein. Man schiebt einfach das Ende immer und immer weiter hinaus und versucht, den allgegenwärtigen Zerfall, das Altern, auszublenden. Dann muss man nur noch die Schwankungen glätten, die unsere Zeit heute mit sich bringt. Denn natürlich gibt es in der Welt von morgen keine Langeweile. Es gibt keine Phasen, die sich abhängig vom Gemütszustand ausdehnen oder zusammenziehen. So ist es möglich, eine bessere Vorstellung der Ewigkeit zu haben, aber eben nur in Richtung Zukunft. Und das sollten wir auch tun, das ist auch hilfreich, und zwar, wenn wir unsere Vision vom Reich Gottes pflegen. Wir brauchen eine Vision. Eine Vision motiviert uns, sie inspiriert uns. Und wir müssen uns auf jene Dinge freuen, die vor uns liegen. In der Ewigkeit gibt es keine Langeweile. Es ist immer was Wunderbares zu tun und es ist alles gut, um mal Herrn Schell zu zitieren. Soweit, so gut. Aber wie kann man sich jetzt eine Ewigkeit vorstellen, die in die Vergangenheit reicht? Bei der Zukunft hilft uns der Startpunkt. Das Hier und Jetzt ist unser sicherer Hafen, von dem wir unsere Fantasie auf die Reise schicken. Aber zurück in die Zeit geht das nicht. Wir können nur auf Gottes Wort vertrauen und das glauben, was Gott uns sagt, auch wenn es unsere Vorstellung übersteigt. Schlagen Sie bitte mit mir auf Jesaja 55 und wir lesen die Verse 8 bis 9. Jesaja 55, im Übrigen alles aus der Luther 84, außer ich sage etwas anderes oder ich vergesse es. Jesaja 55 und wir lesen Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Schauen wir also, wie weit uns die Bibel gestattet, in der Zeit zurückzugehen. Wir schlagen zunächst auf 1. Mose 1, Vers 1. 1. Mose 1, Vers 1. Einfach zu finden, es steht am Anfang. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, diesmal aus der Schlachterbibel, denn die Himmel bezieht sich auf das gesamte Universum, den ersten und den zweiten Himmel, der Anfang der physischen Schöpfung, den wir hier lesen. Diese Bibelstelle bezieht sich also auf die Erschaffung der physischen Welt. Das ist der erste Zeitpunkt, von dem Gott uns berichtet. Der nächste Vers, direkt im Anschluss, berichtet dann von einer unbestimmten Zeitspanne und deutet an, was währenddessen geschehen ist. Ich zitiere aus unserer kostenlosen Broschüre »Himmel und Erde vor und nach dem ersten Menschen«. Es ist richtig, dass uns die Bibel in 1. Mose 1,2 sagt, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Doch richtiger übersetzt sollte die Stelle lauten, wie man auch in der Anmerkung in der Elberfelder Bibel lesen kann, und die Erde wurde wüst und leer. Eine amerikanische moderne Übersetzung, die New International Version, schreibt ebenfalls in einer Fußnote zu 1. Mose 1,2, dass das Wort war möglicherweise auch mit wurde wiedergegeben werden kann. Sonst würde ja auch ein Zwiespalt zwischen 1. Mose 1.2 und der Stelle in Jesaja bestehen, wo wir lasen, dass Gott die Erde nicht als eine Öde erschuf. Das hebräische Wort für Öde ist Tohu, das gleiche Wort, das auch in 1. Mose 1.2 gebraucht und dort mit Öde wiedergegeben wird. Und jetzt lesen wir auch mal die besagte Stelle in Jesaja 45. Jesaja 45 und wir lesen Vers 18. Jesaja 45, Vers 18, diesmal aus der Elberfelder Bibel. Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie gegründet, nicht als eine Öde. Er hat sie geschaffen, sondern zum Bewohnen wurde sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst gibt es keinen Gott. Wir sehen also deutlich, dass zwischen den ersten beiden Versen der Bibel etwas passiert sein muss. Und aufgrund dem, was wir bisher besprochen haben, können wir nur vermuten, dass die Zeit, wie wir sie kennen, im Augenblick der physischen Schöpfung in Existenz kam. Die Bibel sagt uns, dass die Geistwelt bereits vorher existierte. Schlagen Sie mit mir auf Hiob 38 und wir lesen die Verse 4 bis 7. Hiob, direkt vor den Psalmen, eins der letzten Kapitel, Hiob 38, wo Gott Hiob sehr viele Fragen stellt. Und in Vers 4 lesen wir: Wo warst du, als ich die Erde gegründet? Und weiter in Vers 7, als alle Morgensterne jauchzen, als jubelten alle Gottessöhne. Nun, wir wissen, dass die Morgensterne hochrangige Engel sind und Gottessöhne kann, und in dem Fall tut es auch, sich auf normale Engel beziehen. Und damit haben wir jetzt drei Dinge durch die Bibel schlüssig bewiesen. Gott selbst bezeichnet den Moment der physischen Schöpfung als Anfang. Die Engel jauchzen ob der Schönheit der Erde, somit war sie nicht wüst und leer. Und die Geistwelt bestand bereits vor dem Anfang der physischen Welt und somit vor der Zeit. Gehen wir also nochmal zum Anfang zurück. Das hebräische Wort Reschid, R-E-S-C-H-I-T-H, findet sich 51 Mal in der Bibel. 18 Mal wird es mit Anfang übersetzt. Einmal mit vorzüglichere, zweimal mit vornehm oder vornehme, einmal mit gut, 7 Mal mit erste und 22 Mal mit Erstling. Stellen wir nun fest, dass die Zeitangabe im Anfang mit dem Moment des Schöpfungsaktes gleichgesetzt wird. Direkt danach steht das Verb schuf. Also im Moment des Anfangs schuf Gott die physische Welt. Eine weitere Bibelstelle, die mit im Anfang beginnt, finden wir in Johannes 1, Vers 1. Wir gehen zurück ins Neue Testament, schlagen das Buch Johannes auf. Johannes 1, Vers 1, wir alle kennen diese Stelle, diesmal aus der Elberfelder Bibel. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das griechische Wort für Anfang lautet Arche. Wir lesen, dass Christus keinen Anfang und kein Ende hat. Was immer sich also im Anfang zutrug, Christus existierte bereits. Und daran, das erkennen wir auch an der Vergangenheitsform des griechischen Verbes für sein. Christus existierte bereits als ein Gottwesen und er war bereits beim Vater. Schlagen wir Hebräer 7,3 auf. Der Brief an die Hebräer, Kapitel 7, Vers 3. Diesmal aus der Zürcher Bibel 2007. Hebräer 7, Vers 3, wo wir lesen: Er hat keinen Vater, keine Mutter, keinen Stammbaum, weder Lebensanfang noch Lebensende und ist dem Sohn Gottes gleichgestaltet. Er bleibt Priester für immer. Im Moment des Anfangs der Zeit schuf Gott die physische Welt, wie gelesen in 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang war Christus bereits ein Gottwesen und war beim Vater, so gerade gelesen in Johannes. Wir können uns somit also die Ewigkeit als einen Zustand vorstellen, der befreit von der Zeit und von ihren Eigenschaften ist. Lesen wir hierzu nochmal 2. Korinther 4 und Vers 18. 2. Korinther 4 und Vers 18. Denn das, was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Kommen wir zu Teil 3, das Ende der Zeit. Wir haben nun eine grobe Annäherung an die Vorstellung von der Ewigkeit. Aber wie steht diese in Zusammenhang mit der Zeit? Lesen wir dazu in den Psalmen, Psalm 41, Vers 14. Wir schlagen fast alles auf heute. Psalm 41, Vers 14, wo wir lesen: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Wenn wir erneut Strong's Exhaustive Concordance of the Bible in Verbindung mit der Elberfelder zu Rate ziehen, dann finden wir Folgendes. Der Ausdruck von Ewigkeit zu Ewigkeit kommt im Alten Testament 9-mal vor. Hierbei wird es zumeist das hebräische Wort Olam verwendet oder verschiedene Formen dieses Wortes, und das in zweifacher Ausführung. In den Büchern Daniel und Esra wird das hebräische Wort Alam verwendet. Im Neuen Testament kommt dieser Ausdruck von Ewigkeit zu Ewigkeit 21 Mal vor. Jedes Mal die doppelte Verwendung des griechischen Begriffes Aion oder einer verwandten Wortform. Aber warum wird dieser Ausdruck verwendet? Die Ewigkeit hat keinen Anfang und hat kein Ende. Und wie kann es zwei davon gehen, aber noch interessanter, wie kann irgendetwas dazwischen liegen? Es ist fraglich, ob man diesen Sachverhalt so vereinfacht und linear betrachten kann. Wie wir zuvor gesehen haben, kann eine Ewigkeit auch eine begrenzte Zeitspanne beschreiben. Somit könnte auch von Ewigkeit zu Ewigkeit selbst begrenzt sein. Wir schauen dazu ein Beispiel in Offenbarung 14,11, was Sie nicht aufschlagen müssen, Offenbarung 14,11, wo wir lesen: Und der Rauch ihrer Qual steigt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ganz offensichtlich geht es hier nicht um einen Rauch, der in alle Ewigkeit aufsteigen wird. Und ebenso kann es auch einfach als ein starker Ausdruck für die Ewigkeit im Sinne einer unendlichen, unbegrenzten Zeit verwendet werden. Das wäre dann ein Stilmittel der Betonung, denn offensichtlich kann man eine Ewigkeit nicht verdoppeln. Allerdings möchte ich hier mal einen Vergleich wagen, um unsere Vorstellung von dem Übergang zu ewigem Leben im Moment der ersten Auferstehung zu illustrieren. Wir wissen also, dass die Geistwelt bereits bestand, bevor es eine physische Welt gab. Ich zitiere hier aus unserer kostenlosen Broschüre Engel, Dämonen und die geistige Welt. Gott ist Geist, er hat schon immer existiert. Gott erschuf Geistwesen nach vielleicht Millionen oder Billionen von Jahren, so wie Menschen sie zählen würden. Es muss also verstanden werden, dass die Zeit nur eine Maßeinheit zum Nutzen der Menschen ist und dass die Zeit für Gott bedeutungslos ist. Die Bibel offenbart keinen Zeitplan für die Erschaffung nicht physischer Dinge. Gott erschuf schließlich eine physische Welt. Unser physisches Universum mit all seinen Galaxien, Sonnen und Planeten, einschließlich unserer Galaxie, unserer Sonne und unserer Erde und allen Planeten in unserem Sonnensystem. Gottes Erschaffung des physischen Universums, der physischen Materie, wird in 1 Mose 1 beschrieben. Auch Hebräer 11, Vers 3 weist darauf hin und die New American Bible sagt Folgendes. Durch den Glauben verstehen wir, dass das Universum durch das Wort Gottes geordnet wurde, sodass das, was sichtbar ist, durch das Unsichtbare erschaffen worden ist. In Hiob 26, Vers 13 wird uns gesagt, dass Gott durch seinen Geist die Himmel schmückte. Und wir wissen, dass Gott der Vater den Befehl erließ und dass das Wort, Jesus Christus, der Logos, sprach. Und das Universum und die Erde durch die Kraft des Heiligen Geistes entstanden sind. Es ist interessant, wie die revidierte Lutherbibel Hebräer 11, Vers 3 übersetzt. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Hier wird zum Ausdruck gebracht, dass alles, was sichtbar ist, was das menschliche Auge erkennen kann, nicht aus Sichtbarem erschaffen wurde, das heißt nicht sichtbar für das menschliche Auge ist. Mit anderen Worten, es wurde aus dem Geist heraus erschaffen. Also, Gott der Vater und Jesus Christus existierten schon immer, seit einer Ewigkeit, buchstäblich. Die physische Welt wurde zu einer uns unbekannten Zeit erschaffen, dem Anfang aus 1 Mose 1. Die Zeit nimmt also ihren Anfang innerhalb der Ewigkeit. Und nun wird diese Welt aber letztendlich enden. Gott wird eine neue Erde und einen neuen Himmel erschaffen. Wir lesen das in 2. Petrus 3, in den Versen 7 und 10 und 13, brauchen Sie nicht aufschlagen. 2. Petrus 3, die Verse 7 und 10 bis 13. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt, bis zum Ende des Gerichts und des Verderbens des gottlosen Menschen. Und weiter in Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, in welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir lesen hier praktisch von dem Beginn einer neuen Ewigkeit. Der Unterschied ist, an dieser Ewigkeit werden auch wir teilhaftig, wenn wir bis zum Ende standhaft bleiben. Wir sind also physische Wesen. Wir sind noch der Zeit unterworfen. Wir wuchsen im Leib unserer Mutter heran, erlebten eine Kindheit und die Jahre als Heranwachsende. Wir müssen im Glauben und in der Gunst Gottes wachsen, ebenso wie Christus es tat. Jesus Christus war für die Zeit seines Lebens als Mensch kein ewiges Wesen. Er lebte ein vollkommen sündenfreies Leben und starb. Er war 3 Tage und 3 Nächte im Grab und existierte zu dieser Zeit nicht als ein lebendiges Wesen, weder physischer noch geistiger Natur. Schließlich wurde er von Gott, dem Vater, wieder aufgeweckt, um seither als unser Hohepriester zu fungieren. Er ist jetzt erneut ein ewiges Wesen, das in alle Ewigkeit lebt und verherrlicht ist. Nun, man könnte es so betrachten, dass seine Ewigkeit aufhörte, als er die Göttlichkeit aufgab, und er dann für 35 Jahre im Fleisch der Zeit unterworfen war und dann wieder in die Ewigkeit hin zu einem Gottwesen aufgeweckt wurde, das zuvor bereits seit ewigen Zeiten bestand. Er wäre dann einen Weg von einer Ewigkeit zu einer anderen Ewigkeit gegangen, mit Umweg über unsere physische Welt. Man kann das aber in dieser Sache nicht genauso sagen, denn dieser Begriff von Ewigkeit zu Ewigkeit wird auch auf Gott den Vater angewandt. Aber es ist der Vorstellung dienlich. Und diesen zweiten Teil des Weges, den bereits vorgegangen ist, den hat er von uns ermöglicht. Wir können diesen Weg jetzt gehen. Von der Sterblichkeit im Fleisch hin zur Unsterblichkeit im Geist. Schlagen Sie auf Offenbarung 1 und wir lesen die Verse 17 bis 18. Offenbarung 1, die Verse 17 bis 18, diesmal aus der Schlachterbibel. Fürchte dich nicht. Ich bin der Letzte, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und in Römer 8, 29 lesen wir in der guten Nachricht, sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Und nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Christus ist uns also vorausgegangen. Er hat durch sein gewaltiges Opfer die Ewigkeit für uns erreichbar gemacht. Stellen wir uns manchmal Fragen über die Zeit. Haben wir das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben? Sei es für unsere Familien, unsere Freunde oder gar unsere Geschwister. Fühlt es sich an, als würde uns die Zeit fehlen, Gott nahe genug zu kommen, indem wir unseren Charakter entwickeln? Scheint uns die Zeit zu fehlen, um genug zu wachsen und Frucht zu bringen? Wie lange wird es wohl noch dauern, bis der Wahnsinn dieser Zeit ein Ende haben wird? Denken wir hin und wieder, dass wir zur falschen Zeit am falschen Ort sind? Oder denken wir gerade, dass wir dem richtigen Menschen begegnet sind, jedoch zur falschen Zeit oder der richtigen Gelegenheit, einem Job oder so etwas? Sind wir vielleicht manchmal allzu sehr in unserer Vergangenheit verhaftet? Oder entgleitet uns die Gegenwart, weil wir zu viel Zeit in einer Zukunft verbringen, die vielleicht niemals kommen wird? Wenn das so ist, und glauben Sie mir, bei mir ist das regelmäßig der Fall, dann versuchen wir darüber hinwegzublicken. Die Zeit, die an uns nagt, die uns bedrängt und durch die wir als Menschen dem Verfall ausgeliefert sind, diese Zeit wird enden. Es ist bei Gott bereits beschlossene Sache. In 2. Korinther 4, Vers 17 bis 18 lesen wir, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Und was unsichtbar ist, das ist ewig. Halten wir also durch. Holen wir uns die Kraft in Gottes Wort, in seiner Kirche, bei seinen Predigern und vor allem durch den Glauben und den Kontakt mit Gott. Festigen wir die vier Säulen, um Christus, den Fels, auf dem wir stehen, zu einem sicheren Fundament für uns zu machen. Unsere Ewigkeit wartet bereits auf uns. Und für die letzte Bibelstelle lesen wir 2. Timotheus 4 und Vers 18. 2. Timotheus 4 und Vers 18, wo wir lesen, der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.